Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter Podcasts. Heute sind Christian und ich zum Glück nicht alleine, denn heute ist der Roger dabei von der Firma Textu und heute geht es um das Thema dein digitales und rechtssicheres Setup für die Buchhaltung. Und da übergebe ich gleich mal direkt an den Christian.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es mir ein Bedürfnis, mal Folgendes zu sagen. Wenn ich Programme habe, Programme nutze und die Abfertigung mit solchen Programmen geht deutlich leicht, dann erinnere ich gerne an den Podcast, den wir schon mal gehalten haben. Je leichter ich im Internet mein Geld verdiene oder ausgebe, heißt das nicht automatisch, dass die Endabwicklung dahinter auch grundsätzlich leicht ist. Jetzt möchte ich aber darauf hinauskommen, wer sollte seine Buchhaltung denn selber machen? Also ich verfolge den Trend mit Argusaugen, dass immer mehr Leute ihre Buchhaltung selber machen wollen. Jetzt mal ein großes aufgeräumt mit einem völligen Mythos. Ich reiß mich nicht um jede Buchhaltung. Man mag es kaum glauben, aber die kleineren Buchhaltungen beispielsweise, ja, so wie die von meiner Frau beispielsweise, die könnte das sehr gerne. Und je weniger die mich abends anspricht, desto froher bin ich darüber auch, ja, ihre Sachen auch selber.
Hoffentlich hört sich diese Episode.
Sie hört mich definitiv nicht. Da bin ich schon mal safe. Also, das sind so die typische Form von Mandaten. Ich definiere die gleich auch mal, wo ich sagen würde, okay, du kannst deine Buchhaltung auch gerne selber machen. Du sparst dir Geld, wir sparen uns Ärger auf der anderen Seite, diesen quasi den wöchentlichen oder monatlichen Ping-Pong, den man so hat, und wir übernehmen dich dann als Jahresabschlussmandat. Das heißt, Mythos Nummer eins, nicht jeder Steuerberater möchte aus deinem Mandat ein laufendes Mandat machen. Es gibt einfach bessere Möglichkeiten. Man muss nur halt wissen, wie. Und da würde ich Folgendes sagen, sobald ich keine Bargeldgeschäfte habe, das ist eine ganz andere Nummer, das schaffen wir jetzt eine halbe Stunde nicht, das abzureißen, also keine Bargeldgeschäfte, und wenn ich nichts habe, was grenzübergreifend ist, das muss nicht nur der Online-Handel sein, dass ich grenzübergreifend was verschicke, es kann auch sein, dass ich grenzübergreifend was einkaufe, entweder eine Ware oder eine Dienstleistung, beispielsweise ein Blog oder irgendwas anderes, ja, wo ich einen Reverse Charge hinterher mit einkaufe. Sobald ich sowas habe, muss ich einfach vorsichtig sein. Jetzt ist es aber nicht so, dass dieses Vorsichtigsein dazu führt, dass ich es auf gar keinen Fall selber machen könnte. Ich muss nur am Anfang wissen, okay, da muss ich aufpassen und da muss ich das und das tun. Das heißt, grundsätzlich wäre es erstmal möglich, sich eine Stunde beim Berater oder wo auch immer, bei einer glaubwürdigen Stelle, der es halt kann, zu holen, der ihm sagt, wenn du das und das hast, mach bitte das und das und dann wiederhole es. Das heißt, wenn wir über Programme sprechen, einfach mal im Vorfeld mal mit einem Profi reden, der einem dann sagt, kannst du machen, müsstest du aber so und so machen, sonst wiederholt er.
Ich würde sagen, wenn du eine Automatisierung drin hast, dann wird der Fehler mit automatisiert und ist jeden Monat falsch.
Ganz genau. Warum wir den Roger beispielsweise als Gast haben, ist, wir hören das immer häufiger, das ist die typische, sag mal, Schicht von Mandaten, die sagt, wir holen uns jetzt Programme, sei es denn jetzt ein LexOffice, ein Fastbill, ein Safdesk, was auch immer, um meine Eingangsrechnung automatisiert zu übertragen, aber auch gleichzeitig meine Ausgangsrechnung im Blick zu haben. Die sind ja dank Textu dann auch schon in der Lage, dass sie da wenigstens nicht in eine Falle reinrennen, ja, dass sie dann eine Lieferschwelleüberwachung haben. Da hatten wir jetzt schon mal einen Podcast zu, das müsste man sich einfach vielleicht nochmal angucken. Aber dann habe ich quasi zwei Tools nebeneinander, ja, sagen wir als Beispiel zwar ein LexOffice und ein Textu, und dann könnte ich ja theoretisch alles auch selber machen. Und wenn ich jetzt eine GmbH bin, also bilanzierungspflichtig bin, ja, und im Prinzip die in der Königsdisziplin der Bilanzierung bin und gleichzeitig von der umsatzsteuerlichen Betrachtungsweise, dass ich etwas grenzübergreifend habe, dann wäre ich zumindest vorsichtig, ja, weil grundsätzlich, da kann der Roger uns vielleicht auch was zu erzählen, kommt es bei dieser Art von Mandaten regelmäßiger mal dazu, dass sie Ärger bekommen. Ist er weg?
Ich bin noch da. Achso. Ich höre euch.
Ja, der Christian hatte gerade eine Frage geschriftlich.
Ja, machen wir nochmal.
Er hat so aufmerksam zugehört.
Grundsätzlich ist es so, dass diese Art von Mandaten, die grenzübergreifend jetzt tätig sind oder auch grenzübergreifend einkaufen, dass die dann der Meinung sind, man könnte so eine Buchhaltung dann grundsätzlich immer selber machen und dass es da auch öfter mal zu Schwierigkeiten kommt. Wie ist da deine Erfahrung?
In der Tat, und wir kommen ja aus dem Bereich E-Commerce, Online-Handel, und das ist ja ein reines Massengeschäft. Ja, das heißt, wir reden hier über Mandate, die haben 10.000, die haben 50.000, teilweise über 100.000 Transaktionen, und das kann man am Ende des Tages auch nicht mehr manuell verbuchen. Ja, also da würde man wahrscheinlich jede Steuerfachangestellte, jede Buchhalterin, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Ja. Insofern, ja, bin ich vollkommen bei dir. Man braucht dafür einen automatisierten Prozess. Aber die Vorstellung, dass ich einfach nur auf einen Knopf drücke und alles ist sauber verbucht und ich habe damit am Ende des Tages keinerlei Probleme und Sorgen mehr, ich glaube, das sollte man schnell vergessen. Und die Herausforderungen liegen eben... Genau. Die Herausforderungen liegen eben noch links und rechts. Das heißt, wir hatten vor kurzem einen Fall gesprochen, Online-Händler, der viel ins Drittland verkauft hat, ja, USA etc. Und da ist es eben mit der sauberen Verbuchung dieser Umsätze nicht getan. Da muss eben auch noch entsprechende Buch- und Belegnachweise führen. Ja, das heißt, er muss auch wirklich nachweisen können, dass diese Ware auch in den USA angekommen ist. Ansonsten kann es mal passieren, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung, einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung, dann diese Lieferungen nachversteuert werden, obwohl sie grundsätzlich umsatzsteuerfrei sind. Deswegen sagen wir immer, also wir als Textu, wenn Kunden diesen Service nutzen, wir empfehlen euch grundsätzlich, euren Steuerberater mit an Bord zu holen, weil es geht eben nicht nur darum, die Buchhaltung zu automatisieren, sondern eben auch nach links und rechts zu gucken, welche steuerrechtlichen Pflichten sind damit noch verbunden. Ja, das ist ganz wichtig. Und der Steuerberater sollte auch laufend mal in die Daten schauen und gucken, okay, was tut sich da jetzt gerade? Tun sich neue Geschäftsvorfälle auf, die dann wiederum an weitere steuerrechtliche, sag ich mal, Dokumentationspflichten gebunden sind. Das ist in der Tat ganz wichtig, ja.
Man gibt dieses berühmte Mandat, was grundsätzlich einmal im Jahr kommt, also bei dem Steuerberater grundsätzlich nur den Jahresabschluss macht, weil das Mandat selber seine Buchhaltung vor Ort einfach selber durchführen möchte. Ich habe da jetzt eine klare Meinung zu. Also man kann Sinn machen, ja, kann ich auch verstehen, macht auch vielleicht unter gewissen Einhaltung von gewissen Kriterien auch wirklich Sinn, das selber zu machen. Aber wie ist das jetzt bei Leuten, die grenzübergreifend irgendwas tun? Also es ist nicht nur handeln, sondern auch einkaufen. Bevor ich da jetzt einfach was erzähle, man mag mir auch einfach nicht glauben, weil man da denkt, ja gut, die wollen jetzt unbedingt noch ein Mandat haben, aber das ist gar nicht so das Thema. Wie ist da eure Erfahrung? Also das so die typischen Jahresabschlussmandate, gehen die dann sauber durch Prüfungen durch oder gibt es bei denen häufiger Probleme?
Ja, mittlerweile haben wir in der Tat auch einige, sag ich mal, Kunden bis hin zur Betriebsprüfung mit begleiten können, ja, zumindest so am Rande. Und ja, ich glaube, die Mandate, die Kunden, die glauben, dass sie möglichst alles alleine machen können und möglichst alles automatisiert machen können, die werden dann häufig Probleme bekommen. Ja, sei es jetzt, dass zum Beispiel die innergemeinschaftlichen Waren verbringen. Ja, wenn ich so auf Marktplätzen handle, werden meine Waren ja auch durch zum Beispiel Amazon grenzüberschreitend verbracht. Auch das muss ich grundsätzlich erfassen. Das kann man mit uns auch abbilden, nur weil eben die DATEV dafür noch keinen, sag ich mal, Prozess wirklich hat, muss dann eben... Ja. Entweder der Mandant selber oder dann der Steuerberater ein bisschen tiefer in den Maschinenraum der DATEV einsteigen. Ja, und wir haben da zwar so schöne FAQs für geschrieben und auch Dokumentationen, nur am Ende des Tages, wenn ich Online-Händler bin, werde ich mich dann in der Regel nicht drin vergraben. Das heißt, auch hier wieder meine Empfehlung, man sollte jemanden, der einen zumindest prozessual damit begleitet, eben mit an Bord holen, und da ist eben der Steuerberater für prädestiniert. Und wie gesagt,
ja. Da mal ein Beispiel, und zwar, wenn ich jetzt eine Immobilienfirma hätte, ich habe 5 Häuser, habe ein bisschen Miete, kann ich meine Buchhaltung alle selber machen, kommt mal der Schornsteinfeger, der Elektriker, Brandschutz etc. Ja. Dann gebe ich einmal am Jahr ab, dann machst du die Abschlussprüfung, die haben erledigt.
Passiert ganz häufig, alles gut.
Genau, das sind so die Jahresabschlussmandate. Wenn ich jetzt aber noch meine, gut, ich muss jetzt noch mit Knete handeln, verkaufe die immer mit Knete, Beispiel bei Amazon und bei eBay, und dann komme ich schon wieder in diese übergreifenden Sachen überall hinein. Dann ist es ja nicht mehr so einfach. Ne? Ja. Roger, du hast vorhin davon gesprochen, 10.000, 100.000 Buchungen. Ja, also die kämpfe ich ja in Excel gar nicht abwickeln. Ja, hätte ich auch gar keine Lust zu. Und Gisela 53, die das alles macht, die eigentlich Miete hat bezahlt, hat nicht bezahlt, die hat da auch keine Lust drauf. Ja. Da komme ich ja um ein schlaues System einfach gar nicht rum. Und wenn ich dann anfange, Taxo zum Beispiel einzusetzen dafür, ich bekomme von euch Unterstützung, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann habe ich zwar ein Tool, was mir hilft, wo ich auch Unterstützung bekomme, aber ich weiß vielleicht gar nicht so recht, was ich da tue. Das sieht gut aus, das spuckt Rechnung aus, zeigt mir irgendwelche Werte an, aber für mich ist das alles neu, weil ich verkaufe Knete und vorher habe ich Immobilien gemacht. Ich komme ja nicht drum rum, dann an einen Steuerberater zu
gehen. Ja, also die Illusion ist einfach, früher gab es diese Programme einfach nicht. Da war es der normale Gang, man geht halt zum Steuerberater. Ja. So, da gab es gar keine Diskussion, hat man halt gemacht. Dann gibt es ja die Möglichkeit, tendenziell was alleine zu machen, und da ist halt nur die Frage, sollte ich das tun? Wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der kompletten Literatur weltweit nur die deutsche Steuerliteratur ist, dann sollte einem klar werden, okay, kann man vielleicht machen, kommt aber darauf an. Also wie gesagt, ich nehme immer das gleiche Beispiel. Meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio bei uns im Keller. So, die muss auf eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung achten, Einzelabzeichnung, Bargeschäfte und so weiter, alles okay. Aber ansonsten ist da nichts Wildes. Die hat nur nationale Vorgänge. Das heißt, die kauft ihr von der Telekom was ein, die kauft sich von einem inländischen Warenlieferanten mal was ein und das war's. Das heißt, diese Vorgänge sind auch die, die Zukunft auch selber ihre Buchhaltung machen sollten, ja, weil die können das auch täglich auch tun.
Zwischenfrage, ist deine Frau soweit, sagt, Mensch, ich kann jetzt hier super spezielle Produkte aus dem Ausland bekommen, die ich in Deutschland nicht bekomme?
Ja, gut, da fängt es dann durch.
Ich muss ja nur beim Lieferanten was bestellen, der im Ausland sitzt. Ich habe dann keine innere, also aus Deutschland eine Lieferung, sondern eine aus dem Ausland.
Ja.
Schon habe ich eine Rechnung irgendwie mit chinesischen Zeichen oder aus Großbritannien oder was weiß ich, wo irgendwo drauf. Ist ja, Brexit ist ja auch da. Kriege ich dann schon ein Problem? Kann ich das dann noch so weiter selber machen?
Kommt halt jetzt grundsätzlich einfach auf deine Vorbildung an. So, für mich ist es schwer, jetzt, ich könnte es auch selber, klar, ich bin auch Steuerberater. So, und das, für mich ist es jetzt schwer zu sagen, grundsätzlich ja. Also ich würde nach folgendem Kriterium eher vorgehen. Ich bin ein Einzelunternehmer, der unter 60.000 Euro Jahresgewinn hat und unter 600.000 Euro Jahresumsatz hat und da auch nicht drüber hinwegkomme, weil dann komme ich irgendwann in die Bilanzierung rein, dann knallt es nämlich noch einmal vorher, weil ich nämlich einen Übergangsgewinn versteuern muss, also einmal der Teil. Oder ich bin direkt eine GmbH und Vorsicht Leute, auch eine UG, ne, ist eine GmbH. So, das heißt, ich muss direkt bilanzieren. Sobald ich das muss, wäre ich auch schon vorsichtig. Bei diesen beiden Fällen würde ich grundsätzlich schon mal sagen, sucht euch bitte erstmal einen Steuerberater und erzählt ihm das. So. Wenn ich jetzt noch ein Online-Händler bin, dann könnte ich jetzt auch nochmal unterteilen in, ich handle rein national oder international. So. Bei dem zweiten Teil, dass ich international handle, wäre ich sofort raus. Da würde ich mir die Mühe gar nicht machen, mich selber in die Buchhaltung einzugraben. Das würde ich abgeben. So. Wenn man da mal tendenziell einfach mal auf die Opportunitätskosten schaut, wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich mit der Aufbearbeitung einer richtigen Buchhaltung? Also, ist es ja, wir nutzen die Tools ja selber auch auf unserer Seite, um so viel wie möglich zu automatisieren.
Beispiel, ich vertreibe Aluschienen für Fenster. Immer ganz national, jetzt kommt der Erste, der aus der Schweiz bestellt, sagt, super, deutsche Qualitätsware, jetzt kommt der Erste, der aus Österreich bestellt und dann plötzlich die nächsten Bestellungen in die USA.
Ja, dann wird's Zeit.
Schluss, bin ich schon in diesem Bereich.
Dann wird es zumindest Zeit erstmal, dass ich beispielsweise so ein Tool nutze, wie von Textu, ne? Dass ich erstmal nicht nur neben der CSV-Aufbereitung, die ich ja auch national hätte, ne? Das finde ich ist übrigens ein Riesenvorteil, dass man es selber nicht mehr machen muss, ja, weil da gibt es auch auf unserer Seite immer ordentlich Schwierigkeiten, CSVs vernünftig einzuspielen. Die zerschießen sich einfach regelmäßig mal. Also wir haben da regelmäßig Schwierigkeiten mit. Und das Zweite ist halt, sobald es halt international wird und wenn es halt nur das Nachbarland ist, würde ich grundsätzlich einfach ein Auge drauf halten wollen.
Ich weiß auch gar nicht, warum, wenn ich jetzt weiß, ich habe Textu im Einsatz, das unterstützt mich, das Team unterstützt mich. Ich weiß gar nicht, warum das Augenmerk immer darauf liegt, dass jemand ein Problem hat, einen Steuerberater für irgendwelche. Ich muss ja auch,
ich kann mein Klo auch nicht
selber anbringen. Da hole ich mir auch jemanden, damit ich weiß, dass ich nachher nicht anders wieder aus der Toilette rauskomme.
Ich kann den Gedankengang schon verstehen, weil theoretisch ist es ja möglich. Also theoretisch ist es möglich, alles einzuspielen. Ne? Es wirkt so einfach. Ne? Und die,
dann kommt Post.
Genau, dann kommt Post. Also der Roger beispielsweise wird mir das aus der Praxis bestätigen können, dass wenn, also ich kenne nicht einen einzigen Mandanten, der einmal aus einer Betriebsprüfung oder erst recht aus einer Steuerfahndung rausgekommen ist und gesagt hat, das war so toll, das mache ich nochmal. Die kenne ich nicht. Also es ist ein nervenaufreibender Vorgang und der Ausgang ist immer relativ klar. Jemand blutet am Monatsende oder am Jahresende und das wird nicht das Finanzamt sein. Und die Menschen sind meistens wirklich fertig hinterher. Die malen sich das noch manchmal noch krasser aus, als es dann tatsächlich hinterher passiert. Aber wenn einmal so ein Güterzug einmal läuft, dass es unheimlich unangenehm ist. Und die Leute, die, wenn man die da befragen würde, die vorher in der Kneipe dann wahrscheinlich gesagt haben, hey, mach ich alles selber. Ja? So, wenn man die nochmal befragen würde und in der Kneipe zur Rede stellen würde, ne, wahrscheinlich würden die dann nichts mehr sagen, weil sich dann vielleicht sogar schämen dafür, warum auch immer, weil man weiß sowas ja nicht, dass sowas passieren kann. Also wenn ich jetzt Online-Händler wäre und ich habe von nichts eine Ahnung, ja, und ich mache einen Klick bei Amazon und der verschickt jetzt durch ganz Europa meine Ware, dann hätte ich auch kein Schmerzempfinden, dass ich jetzt wüsste, ich mache was falsch. Das ist ja das Gemeine.
Aber man ist ja per se schlauer als Unternehmer.
Ja, per Gesetz zumindest. Ne? So. Und dann ist das Kind hinter den Brunnen gefallen, dann möchte sich auch keiner mehr outen. Ja, so und die Leute, ich habe die dann am Tisch und ich sehe die, man guckt denen dann in die Augen und man müsste die nie mehr was fragen. Die würden es nie wieder abgeben, weil Hauptsache, die haben den Stress da nicht mehr.
Also wenn wir zurückgehen zum Thema das digital und rechtssichere Setup für eine Buchhaltung. Ja. Nehmen wir wieder mich als Beispiel. Ich habe erst inländisch angefangen, mit meiner Knete zu handeln. Und jetzt wird es komplizierter, weil Bestellungen, alles wächst zusammen, auch ins Ausland gehen. Ich hole mir Hilfe. Der erste Ansprechpartner vielleicht, Roger, erklärst du nochmal, was macht Textu genau für Leute, die vielleicht erst frisch dazu geschaltet haben?
Genau, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Textu. Textu automatisiert Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung im Onlinehandel. Ja, das heißt, ich bin jetzt Onlinehändler, fange jetzt an, grenzüberschreitend zu verkaufen, dann kann es durchaus passieren, dass ich schnell steuerpflichtig im Ausland werde. Ja, weil im Umsatzsteuerrecht gilt EU-weit das Bestimmungslandprinzip. Das heißt, meine Umsätze werden dort versteuert, wo eben der Konsum stattfindet. Also zum Beispiel in Österreich, ja, wenn ich gewisse Schwellenwerte überschreite. Das decken wir ab. Das heißt, wir können die Umsätze dann in Österreich melden. Das ist so der eine Ast. Und der zweite, der jüngere Ast, ist eben die Finanzbuchhaltung. Ja. Das heißt, wir können eben die Daten, die wir jetzt schon umsatzsteuerlich vorbewertet haben, diese 10.000, 50.000 Transaktionen, können wir dann schon sehr elegant und sehr effizient in die Finanzbuchhaltung überführen. Ja. Und wie gesagt, da sind dann so die Kontaktpunkte eben zu den Steuerberatern und unter anderem eben zu Christian. Und was ich vielleicht noch ergänzend sagen sollte ist oder gerne würde ist, das, und das sehe ich häufig auch bei unseren Kunden, diese Tools, ja, die vermitteln einen oftmals eine, sage ich mal, so eine gewisse Scheinsicherheit, ja. Ja, das läuft alles schön sauber automatisiert im Hintergrund ab und irgendwann mal nach 3-4 Jahren, ja, und kleine Händler oder auch mittelgroße Händler, die werden nicht so häufig geprüft, kommt es dann mal zu einer Betriebsprüfung und gerade die jüngeren Betriebsprüfer, die holen sich nicht mehr nur noch stichprobenartig irgendwelche Rechnungen, so wie ich es damals noch gelernt habe, sondern die prüfen strukturell, ja, das heißt, sie schauen, gibt es irgendwelche strukturellen Mängel? Und wir sind eben im Onlinehandel unterwegs und sind eben kein Bauunternehmen, was vielleicht nur 5-6 große Rechnungen im Jahr schreibt, die man dann im Worst Case auch noch korrigieren könnte, sondern wir reden hier über viele 1.000, 10.000 Transaktionen. Und wenn da eben Fehler passiert.
Für so eine strukturelle Prüfung, wie würde das, damit das für jemanden, der es hoffentlich nie hat, sich vorstellen kann, was man da selber falsch machen kann, wonach da geprüft wird?
Genau. Bestes Beispiel, ich bin Onlinehändler und habe mich von Amazon breitquatschen lassen, meine Ware in Polen und Tschechien zu lagern. Ja, da spare ich pro Paket 50 Cent. Ja, nehmen wir an, ich habe jetzt so 20.000 Pakete im Monat, spare ich 10.000 Euro im Monat. Ja, das rechnet Amazon mir vor und ich brauche nur einen Haken setzen und mein Steuerberater merkt das gar nicht. Ja, dem sage ich das gar nicht, weil ich freue mich wie Bolle, ich spare 10.000 Euro im Monat. So, jetzt habe ich ein Rechnungstool, dass das gar nicht abbilden kann. Ja, das fakturiert weiterhin schön locker flockig 19% Umsatzsteuer, obwohl meine Ware zum Großteil eben aus Polen und Tschechien heraus versendet wird. Ja, sprich, es müssten dort eigentlich 23% polnische oder 21% tschechische Umsatzsteuer anfallen. Und bis das mal aufgedeckt wird, ja, das kann oft Jahre sein. Ja, und diese Fehler in der Umsatzsteuer, die kumulieren eben. Wenn ich eben hier über eine Nachbesteuerung von 19, 20 oder 23% rede, dann machen die meisten Händler gar nicht so viel Marge, um das zu kompensieren zu können. Ja, das ist eben so, das wäre ein strukturelles Risiko, was wir sehr, sehr häufig sehen.
Okay, vielen Dank für das Beispiel.
Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Meine Frau hat mich früher mal gefragt, warum dauert ein Examen eigentlich so lange? Ich kann den Einwand auch total verstehen, weil wenn jetzt meine Frau früher mit ihrem Kassenzettel zum Steuerberater gegangen ist und er das abgetippt, dann fragt man sich, was macht er eigentlich sonst noch so? Grundsätzlich ist es so, dass das harmonisierte Recht, also es ist ja das einzige Recht, das wir haben, was harmonisiert ist, ist im weitesten Gehen einfach nur die Untersteuer, dass das einfach unheimlich kompliziert ist. So, und im Steuerrecht ist das so, man muss sich vorstellen, man läuft mit verbundenen Augen über ein Minenfeld. So, und es gibt manche Leute, die kommen da einfach irgendwie durch, und es gibt manche Leute, die kommen keine 5 Meter. So, es kann einem keiner eine Rechtssicherheit dazu geben, die dann sagen, kann ich das nicht auch selber machen? Na klar, aber auf deine Kappe. Also hier geht es auch nicht um Angst machen. Ja, grundsätzlich muss man ja vorher sagen, also diese Programme, Tools, ich nutze ja auch selber, das ist doch schön, dass vieles automatisiert ist. Aber warum kommt man dann am Ende des Tages zu dem Gedankengang, hey, ich kann ein Haus, also die Betonplatte unten, die kann ich jetzt automatisieren, weil das jetzt schon geht, mache ich das bis zum Schornstein auch noch direkt alles durch. Also vielleicht liegt es daran, dass man einfach nicht wusste, was gibt es noch für Trittminen und für Felder. Ne? Spätestens dann, wenn es wieder zu einer Prüfung kommt, frage ich mich, die wenigsten Mandanten wollen dann ihre Prüfung auch selber machen. Ja, da, komischerweise dann, ist dann der Weg zum Steuerberater und zum Rechtsanwalt ganz klar.
Ich habe jetzt Texte genutzt, kriege ich jetzt Post nach 4 Jahren, ja, zur Prüfung werde ich gebeten. Ich habe dann nur einen Steuerberater, der mal die Bilanzierung einmal im Jahr gemacht hat, weil ich mittlerweile eine GmbH bin. Ja. Wenn ich dann zu dem komme und sage, oh, ich habe Post gekriegt, du musst mir helfen, was passiert denn dann?
Ja, wahrscheinlich, Roger, korrigiere mich. Ich kann nur von dem sprechen, was ich mir so sehr so kennengelernt habe, sage ich mal. Ja, wird gesagt, ja, bin ich nicht für zuständig.
Wir also können ich bin völlig alleine. Ich
habe ja, du bist dafür. Grundsätzlich ist es so, ich habe deine Buchhaltung nie, ich habe deine Buchhaltung nicht gemacht. Also haftig für dich nicht.
Ja, freigezeichnet.
So. Und selbst wenn es Steuerberater gibt, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber so ist mein Empfinden dafür. Es wird viele Steuerberater geben, die machen auch monatlich noch die Buchhaltung. Ja, das heißt, die haben dann irgendeinen Steuerfachangestellten da sitzen, der monatlich noch irgendwas bucht, der aber trotzdem von der Schwellenwertthematik, vielleicht bei älteren Steuerberatern, wo es das noch nicht gab, einfach keine Ahnung hat.
Aber jetzt gehe ich zu dem Steuerberater, wir sind hier im Worst Case und der sagt, bin ich nicht für zuständig.
Bei der Einstellbuchhaltung bin ich dafür nicht zuständig.
Dann gehe ich nach Texto, sage Texto Support, ich habe hier irgendwas, ich brauche Hilfe. Was macht ihr dann? Ne? Ich weiß ja nicht automatisch, dass es jemanden wie Christian gibt, der mir da helfen könnte vielleicht. Texto, ne, Roger, wenn ich dann zu euch komme und sage, mein Steuerberater kann mir nicht helfen, ich habe eine Prüfung. Kommt sowas bei euch vor, weil ihr sagtet, ihr assistiert dann auch am Rand oder sagt ihr, wir kennen da jemanden, der da vielleicht unterstützen kann?
Genau, also ganz wichtig, ne? Also Texto ist erstmal ein Softwareanbieter und die Begleitung im Rahmen einer Betriebsprüfung, das ist eine Vorbehaltsaufgabe, ne? Wie man so schön sagt. Das heißt, das dürfen in Deutschland nur Steuerberater. Und im Idealfall, und das ist auch das, was ich immer predige, sucht euch einen Steuerberater, der sich mit dem Thema auskennt, ja. Jedes Tool ist am Ende des Tages nur so gut wie die Leute, die es auch nutzen, die es auch einsetzen. Ja.
Genau. Also wir halten fest, damit es auch am Ende rechtssicher und sauber ist, brauche ich auch an allen Enden jemanden, der daran arbeiten kann. Nicht, dass man jetzt als Zuhörer oder Zuschauer denkt, ja, ich nutze Texto und übertrage es an den Steuerberater und lasse den das so ein bisschen machen. Weil es gibt ja leider auch Leute, die achten da nicht auf schwellenübergreifende Problematik und sowas, richtig?
Ja, grundsätzlich ist es einfach mittlerweile ein Schwerpunktgebiet geworden. Also seitdem ich meine Kanzlei dazu befördert habe, in Anführungszeichen, ja, sich mit digitalen Kunden auseinanderzusetzen, merken wir immer mehr seit bestimmt anderthalb Jahren wirklich in einem wirklich rauschenden Zustand, was auch noch für fachliche Sachen gibt, wo wir hier und da auch noch zusätzlich was machen müssen, was wir früher durch die Form der analogen Mandate gar nicht hatten. Die Beratungstätigkeit, aber auch das Laufende. Ja, meine Mitarbeiter müssen immer mehr und immer schneller geschult werden für Sachen, die beispielsweise im internationalen Steuerrecht passieren. Das gab es früher nicht. Da gab es die Kasse, die habe ich abgetippt, die Metro-Rechnung, die habe ich getrennt, dafür war Buchhaltung bekannt. Ende. So. Und was wir jetzt haben, sind halt einfach, dass auch der Steuerfachangestellte schon viel Problemfelder im Vorfeld erkennen muss. Wir werden dann einfach mal eine Weiche gestellt und dann geht es normal weiter. Aber das Problem ist halt die Weiche stellen. Und Sinn des Podcasts ist jetzt wirklich überhaupt nicht Angst zu machen, sondern ich will einfach immer nur sagen, okay, wenn ihr seid eine Kapitalgesellschaft oder ihr habt hohe Umsätze und ihr seid der Meinung, ihr könnt es alles selber, das kann sein, muss aber nicht. Lasst euch doch einfach mal kurz beraten, ob das sinnvoll ist, alleine weiterzumachen. Das ist der erste Punkt. So. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt alles digital aufgestellt habe, also ich habe meine Ausgangsrechnung beispielsweise alle bei Texto abgebildet. So. Hab dann Überblick über meine Schwellenwerte, weil ich weiß, ich muss da mal reingucken und das tue ich auch, dann bin ich da schon mal relativ safe. So, wenn ich da mal zwischendurch eine Frage habe, was mit Zoll, bin ich mir ganz sicher, helfen die Jungs von Texto auch nochmal ganz gut mit weiter. Es ist not einfach den Steuerberater fragen. Also das heißt, zumindest ist da so eine Awareness zu wissen, okay, da gibt etwas. Und das reicht mir schon aus. Bei den Eingangsrechnungen, ja, ist es jetzt genauso, wenn ich jetzt alles schön digitalisiert habe, über LexOffice, Fastbill, Zep, wie auch immer, oder Unternehmen online persönlich, sage ich jetzt mal, dann habe ich jetzt so ein Konglomerat aus Sachen, dass ich alles elektronisch einreiche. Da wäre es jetzt doch schön, wenn ich jetzt im nächsten Schritt dann auch hinginge und sage, okay, jetzt habe ich die Basisarbeit schon für alles erledigt. Ich könnte jetzt im nächsten Schritt aus meinen eingescannten Unterlagen auch noch direkt die Überweisungen tätigen. Das heißt, ich baue mir selber einen Vorteil aus dem, was ich da alles jetzt so hingestellt habe. Also ich baue mir so einen digitalen Workflow. Ich muss nichts mehr abtippen. Ich habe alles schon digital. Ich überweise im nächsten Schritt einfach per Knopfdruck.
Das ist schon die Pro-Variante.
Genau, aber eigentlich relativ leicht aufstellbar. Das heißt, wenn man jetzt die Sachen vernünftig nebeneinander rückt, hat man nicht nur einen schönen Überblick, sondern man hat selber auch einen technischen Fortschritt, weil man kann weitergehend auch noch Sachen machen. Die Pro-Version, so nenne ich es immer davon, wäre jetzt die, ich baue mir am Ende des Tages noch eine Verfahrensdokumentation, weil Ziel für mich sein soll, automatisierte und digitale Zusammenarbeit und komplett papierlos am Jahresende.
Also das ist dann jetzt der rechtssichere Teil, weil am Ende muss ich auch Texto, ja, Software XY mit in mein System mit aufnehmen.
Genau.
Weil wenn dann der Prüfer kommt, wie sagst du immer so schön, innerhalb kürzester Zeit erklärbar machen können?
Ja, also das ist zumindest der Überblick, das ist eigentlich die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, dass ich halt einem Prüfer in kurzer Zeit, also einen Sachverständigen Dritten innerhalb von angemessener Zeit in die Lage versetze, einen Überblick über ein Unternehmen zu bekommen. Bei Online-Händlern, die ganz viele Logins links und rechts haben, bietet sich das allein schon deshalb an. Aber nicht die große Version, um hinterher zu vernichten, sondern, also Papiere zu vernichten, sondern erstmal nur, um den Überblick zu schaffen. Da hatten wir ja schon, die senden auch einmal die Folge auch mit dem Roger zusammen, da hatten wir die Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die uns das sogar empfohlen hat, das zu machen. Ne? Macht auch total Sinn, also aus deren Sicht. Das erspart viele Diskussionen. Aber der nächste Schritt, also ich nenne es jetzt mal nicht Verfahrensdokumentation, sondern einfach nur aufzeigen, wohin geht was, ist einfach ein Überblick. So, den sollte man auf jeden Fall mal bauen. Dann vergisst man vielleicht auch mal nicht, hatten wir auch in der Vergangenheit auch öfter schon mal, ein komplettes Shop-System. Was auch immer.
Da war was.
Ja. So, das kann dann schon mal nicht passieren. Aber der nächste Schritt, also sag mal, Überblick und das, was darüber hinausgehen sein könnte, also ich scanne ein, ich bezahle, habe also einen Vorteil davon hinterher und ich vernichte meine Papierbelege, ja, anhand der Verfahrensdokumentation, die einmal aufgestellt wird, das meine ich jetzt mit einem rechtssicheren Setup. Also einmal das muss kein Steuerberater sein, das kann auch ein Rechtsanwalt sein oder theoretisch auch ein Unternehmensberater, weil haften tut da sowieso jeder persönlich für. Ja? Man sollte sich nur jemanden schnappen, der davon wirklich Ahnung hat, weil das Gemeine an dieser Verfahrensdokumentation ist, wenn die in sich falsch ist, weil beispielsweise ich stelle dich jetzt an, dass du für mich scannst, schmeiß dich morgen raus und nehme einen anderen. Dann ist meine Verfahrensdokumentation in dem Moment schon wieder falsch.
Punkt 1.
Ganz genau. Also das Ding muss leben. Ja, das heißt, ich muss dem Unternehmer sagen, deswegen mache ich das auch selten, beispielsweise von externen, wenn ich gefragt werde. Ich sage, ja, hinterher heißt es dann, warum haben sie mir das nicht gesagt? Aber das sage ich aber 15 Mal innerhalb von einer Stunde. Bitte aktualisiert das Ding dann immer wieder. Ne? Aber somit meine ich, man hat ein digitales Setup, das gleichzeitig auch rechtssicher ist. Also GOBD-konform brauchen wir uns dann gar nicht darüber zu unterhalten. Über Umsatzsteuer auch nicht, Schwellenwerte auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall erstmal alles da. Und den nächsten Schritt hätte ich auch noch ein Setup, was mir persönlich auch was bringt.
Einen Schritt nochmal davor. Wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, hey, okay, ich muss da was tun, egal an welchem Punkt. Ja, Roger, hilf mir mal. Bei Textu, ihr habt ja sicherlich eine Liste von auch Steuerberatern, wo ihr wisst, mit denen arbeitet ihr zusammen. Das heißt, ich könnte mich auch an Textu wenden, sag immer, ich bin in der und der Gegend. Hast du jemanden, den du mir empfiehlst, weil mein jetziger Steuerberater sagt, oh, online, da, nee, kann ich nicht.
Ja, genau. Also zum Beispiel eben Christian, ne, von der DAW. Und man muss ganz ehrlich sagen, so viele Steuerberater wie Christian gibt es eben derzeit noch nicht.
Oh, wie schade.
Danke. Ja, mit diesem klaren Fokus. Und was wir eben merken, dass wenn Steuerberater auf uns zukommen, die vielleicht ein Mandat in dem Segment betreuen, dann ist das oft relativ schwerfällig, ja, weil ich muss eben schon investieren, um solche Mandate dann auch irgendwann, sage ich mal, skalierbar zu machen, ne, um in unserer Sprache zu bleiben.
Genau.
Und davon gibt es leider noch nicht so wirklich viele Kanzleien.
Also erstmal Dankeschön. Hör ich auch mal ganz gerne, weil wir hatten natürlich nicht immer nur positives Feedback, sondern gerade am Anfang, ja, wurden wir von den Erwartungshaltungen von unseren Mandanten quasi verprügelt, und zwar von morgens bis abends. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, ich glaube auch ganz fest daran, dass das irgendwann in einer Rutsche extrem schnell kippen wird, weil die Prüfung kommt ja nicht jedes Jahr. Sagen wir mal, es hat jemand vor 3-4 Jahren angefangen, alles irgendwie selber so für sich rumzuprutschen. Und er hätte viele Sachen wirklich falsch gemacht. Das dauert ja ein paar Jahre, bis das auffällt. So, das heißt, es gibt ja kein Schmerzempfinden, keine gelbe Ampel, die von grün mal langsam macht. Gibt's ja nicht. So, und bis das irgendwann alles mal auffällt, ja, und dann auch direkt eine Ringprüfung stattfindet, also wenn Leute miteinander zusammenarbeiten, ja, dann wird direkt quer geprüft, dann knallt das immer richtig. Das ist ja das, was ich immer sagte, der Finanzbeamte selber, der hat hier die Ruhe weg. Also meine Frau fragt mich das immer ganz häufig, warum reagiert da keiner? Ja, gut, die haben ja Jahre Zeit. Ne? Die versuchen, ein Gesetz rauszubringen. Das wird nochmal, man sieht es dann mit dem ABCD noch 100-mal nachgebessert. Irgendwann geht die Prüfung raus und dann knallt es. Bei Online-Händlern ist es jetzt relativ eindeutig, was passiert. Da gibt es ja die 22F-Bescheinigung. Sprich, es gibt irgendwann eine hoffentlich vollumfängliche Liste. Ansonsten dürfen die ja nicht mehr handeln, sind ja einfach raus. Aber dann gibt es eine Liste und ich bin mir ganz sicher, wenn auf eins so ein deutscher Finanzbeamter so richtig steht, ist das eine richtig schöne Liste, die man einfach von oben bis unten abarbeiten kann. So. Und dann kommt das. Ne? Und wir hatten das beispielsweise ganz oft, also unabhängig vom Onlinehandel, dass wir ganz kleine Mandate hatten, die ich früher betreut habe. Die haben sich in Holland irgendwie Schmuck eingekauft, ja, und haben die für sich so ein bisschen verkauft, als Student nebenher. Die 3 Tage Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die ich vor Ort hatte, hätten sie schon gar nicht mehr leisten können. Das war, die haben fast nichts verdient. Aber es ging einfach durch eine Kontrollmitteilung, automatisch. Der Großhändler hat gesendet, ne, hat gesagt, Person XY hätte eingekauft. Sie hat es nicht getan. Sie hat nämlich eine verkürzte Buchhaltung selber irgendwie gemacht. Das Signal passte nicht, sagt Prüfung, aus, Ende. Kam dann meistens im vierten Quartal, sagen wir mal, die unwichtigeren Prüfungen kommen dann irgendwann im vierten Quartal, wenn die Prüfer ihr mehr geben, sie schon gesagt haben. So, und dann kommen die dann, aber dann wird's teuer. Und dann kommen halt mehrere Jahre. Das heißt, es kann auch ruhig eine Zeit lang dauern, bis das auffällt. Aber wäre schade, wenn man nur eine Weiche anstellen muss, die ganzen Probleme einfach verhindern kann.
Also wir halten fest, wir sind nicht alleine. Ja? Also vor allen Dingen jetzt mit Texto, speziell auf den Onlinehandel und auf den schwellenübergreifenden Handel mit Waren. Wenn ich also echt sage, ich fange mit Knete an, weil ich da voll scharf drauf bin, meine Knete weltweit zu verkaufen, dann bin ich zumindest nicht alleine. Ich kann mich an Texto wenden, ich kann mich an einen passenden Steuerberater wenden und ich kann verkaufen, Gewinne einfahren oder auch davon leben, wenn alles gut läuft. Es ist nicht so schwarz, wie es sich am Anfang angehört hat. Ja?
Nein, man muss es nur für sich erkennen und direkt einmal so hinstellen. Und du hast ja vorhin gefragt, warum die meisten Leute, also warum es viele Leute gibt, die dann jetzt heutzutage der Meinung sind, man könnte alles selber machen. Das liegt an allem, was Roger gesagt hat. Also viele Tools vermitteln einem so das Gefühl, es geht. Ja, und das zweite ist natürlich auch eine Kostenersparnis. Ja, die Leute gucken am Anfang natürlich auf ihre Kosten, ja, und sagen, ich kann mir hier noch was sparen und da noch was sparen. Ich vergleiche also, als ich früher Student war, habe ich vieles selber gemacht. Ich habe meine Bilderregale alle selber aufgebaut. Das ging sonntags nachmittags. Ja. Wenn ich für meine Töchter heute was aufbauen muss,
kommt der Schwiegervater, hilft.
Ist dann besser, der Schwiegervater macht das, ja, und ich gebe dem dafür Geld, als dass ich jetzt versuche. Ich brauche A länger und B soll das Ding auch halten. Ne? Bei mir als Student war es egal, wenn es hält. Ja. Wenn meine Kinder begraben werden, finde ich das nicht mehr ganz so schön.
Also man holt sich jemanden an, der Ahnung hat. Aber ich denke auch, Roger sagt ja von 10.000, 100.000 Buchungen, irgendwann müssten ja die finanziellen Mittel einfach da sein, ne, wenn ein Unternehmen wächst, auch zu sagen, ich hole mir professionelle Hilfe da rein.
Ja,
weil irgendwann habe ich da auch gar keinen Bock mehr drauf. Da will ich Eis essen gehen mit meinen Kindern und mich nicht um irgendeine Buchhaltung kümmern und
genau.
Das lang dranhängen.
Und da kann ich dann aus so einem Setup beispielsweise mir auch wirklich Vorteile erschaffen. Wie gesagt, dieses direkt Bezahlen dahinter. Ich muss mich nicht mehr durchfuchsen für einen Überblick oder so. Es ist alles schon da. Und dann überweise ich auch noch und dann vernichte ich auch noch. So, dann muss ich nicht mehr suchen, dann habe ich alles online. Das sind so die Vorteile, die da daraus einfach kommen, die ich jetzt persönlich eigentlich jetzt hier mal so in den Vordergrund stellen wollte. Ja, also, dass man sich vernünftig aufstellt, das sollte eine völlige Selbstverständlichkeit sein, dass es aber nicht nur darum geht, Buchhaltung zu übermitteln, sondern sich auch Vorteile selber daraus zu schaffen. Ich nutze selber, ich finde das klasse, direkt überweisen, weg damit, nichts mehr abtippen, finde ich super. Und die Belege hinterher, gerade so Tankbelege, ja, die ich noch früher noch kopieren musste, damit sie eben nicht vergeben, die kann ich danach, nachdem ich sie gescannt habe und eine Verfahrensdokumentation habe, auch noch vernichten. Finde ich klasse. Also alles, was einen doppelten, dreifachen Aufwand ist, der entsteht gar nicht erst.
Also wir halten fest, das digitale und rechtssichere Setup für die Buchhaltung ist umsetzbar und machbar.
Ja, definitiv, ja. Ganz klar.
Genau, und mittlerweile ist es auch so, dass die Finanzverwaltung das ja sogar, sage ich mal, Anführungszeichen empfiehlt, ja. Greifen wir mal das Beispiel wieder auf Betriebsprüfung. Wenn ich jetzt als Betriebsprüfer und ich war schon ein paar Jahre Mehrergebnis finde, ja, muss ich mir oft die Frage stellen, wie kam es denn zu diesem Mehrergebnis? Bin ich jetzt im Bereich Steuerhinterziehung oder bin ich so im ganz klassischen Bereich Nachmeldung? Ja, also war es ein Versäumnis und ich melde jetzt Steuernach als Unternehmer. Und da sagt die Finanzverwaltung ja seit ein paar Jahren schon, wenn der Unternehmer ein sogenanntes innerbetriebliches Kontrollsystem hat, ja, dann ist das ein Indiz dafür, dass ich eher im Bereich Nachmeldung bin. Ja, das heißt, der Kerl ist nicht so schlampig, der hat sich vorher schon Gedanken über Prozesse gemacht. Ja, Steuerhinterziehung ist eher unwahrscheinlich. Und diese automatisierten Prozesse, über die wir ja gerade geredet haben, sehr ausführlich, das ist nichts anderes als ein innerbetriebliches Kontrollsystem. Ja.
Genau, also Steuerhinterziehung, immer muss man wissen, geht um Wissen und Wollen. Ne? Die Kriterien sind so ein bisschen ausdehnbar, aber wenn ich schon fahrlässig daran gehe, dass ich sage, im Zweifelsfall ist mir auch egal, dann sieht es schlecht aus. Wenn ich mich aber bemühe, ja, man kann es ja beispielsweise durch Texto, wenn ich bereit bin, das Programm zu haben, zu kaufen, um einen Überblick zu, und dann geht mir immer noch was schief, okay, dann kann ich zumindest nachweisen, ja gut, ich bin halt kein Profi, ne? Aber ich habe mich zumindest bemüht. Jemand, den man am besten noch nachweisen kann, dem war das vollkommen egal. Ja, da wird es schwer.
Da kommen wir in andere Bereiche rein. Aber schön, dass du es mit erwähnt hast, Roger, eben zu sagen, dass wenn man schon innere Kontrollinstanzen in verschiedenen Formen hat, dass der dann auch für einen Prüfer ersichtlich ist, er hat es nach bestem Gewissen und Verstand versucht.
Ja. Ja,
also da müssen wir nur noch mal an die Kleinigkeiten reingehen.
Ja? Ganz genau, ja.
Wir sind auch schon mit der Joggerrunde so weit.
Ja. Gut.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Roger, fürs einmal mit reinkommen wieder in den Podcast und einmal dein Wissen mit uns zu teilen. Und auch danke an Christian, dass wir heute in dieser Episode klarstellen konnten, dass ein digitales und rechtssicheres Setup für die Buchhaltung möglich ist. Ja, welche Schritte wir reingehen müssen, ab wann wir überhaupt jemanden brauchen, bis wohin wir alleine arbeiten können. Genau. Ich denke, aus dieser Episode konnte jeder etwas mitnehmen. Falls du diese Episode im Radio, beim Joggen oder sonst wo gerade gehört hast, uns gibt es auch unter digitalfutter.net auch bei YouTube zu finden. Da sieht man den Roger und uns auch in Farbe und Bunt.
Beim Joggen dann schwer.
Aber vielleicht ja dann zu Hause oder an einer anderen Stelle. Vielen Dank, dass du dabei warst, Roger.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, wir sind raus. Bye-bye.
Ciao.
Du darfst auch Tschüss sagen.
Tschüss.